Wir möchten stille werden vor dir am Ende dieses Tages, aber wir möchten unsere Herzen öffnen und hörbereit machen für dein Wort und für dein Evangelium. Herr, und du hast uns nicht nur als vergängliche Menschen geschaffen, sondern zugleich als Gotteserben, Miterben der Herrlichkeit. Herr, manchmal ahnen wir, was das sein könnte, aber manchmal sind wir hilflos. Und doch gibst du uns durch dein Wort immer wieder Weisung und Erkenntnis, dass wir uns unendlich freuen dürfen auf das, was auf uns zukommt. Herr, schenk es uns in dieser Abendstunde jetzt, dass wir hineinhören können auf das, was in deinem Wort steht. Segne den Karl und uns, dass wir recht hören und recht reden können, in deinem Sinn, im Heiligen Geist. Amen.
Wir lesen zu diesem Thema Erbschaft. Die Wahrzeichen des Glaubens, die Gottes Erben zum unbegrenzten Reichtum berufen. Ein Wahrzeichen des Glaubens. Da lesen wir Epheser Kapitel 1, Vers 10 bis 12. Dass es ausgeführt würde, da die Zeit erfüllt war, auf dass alle Dinge zusammengefasst würden in Christo. Beides, das im Himmel und auf Erden ist, durch ihn, durch welchen wir auch zum Erbteil gekommen sind, die wir zuvor verordnet sind nach dem Vorsatz des, der alle Dinge wirkt, nach dem Rat seines Willens, auf dass wir etwas seien zu Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christum hofften. Eine Reihe von Glaubenszusagen haben wir in Epheser 1. Eine solche Zusage ist das Thema dieses Abends. Die Erbschaft, die Gottes Erben zum unbegrenzten Reichtum berufen. Der Herzog von Kent, der starb. Er war Thronanwärter in England. Und nun sollte seine Tochter Victoria, die mutmaßliche, wahrscheinliche Thronerbin von England werden. Königin. Als das Mädchen 12 Jahre alt war, teilte ihr ihre Mutter mit, dass sie Königin von England werde. Sie sagte, dann bin ich also dem Thron näher, als ich zu denken wage. Sie war außerstande, das Mädchen, mit 12 Jahren. Sie war außerstande, sich ihre große Bestimmung klar zu machen. Sie begriff es einfach nicht, was es heißt, den Thron zu erben. Wir Kinder Gottes haben eine viel größere Bestimmung. Königsthrone sind unsicher. Wir aber sind sichere Erben der zukünftigen Herrlichkeit. Liebe Freunde, haben wir das auch recht begriffen? Diese Tochter Victoria, die hat das nicht recht begriffen. Was es heißt, Königin sein, was es heißt, den Thron zu erben. Ich habe den Eindruck, viele, viele Christen denken gar nicht daran, dass sie Erben der Herrlichkeit sind. Weil es auf unserer Erde so armselig aussieht, auch mit den Gläubigen, auch mit den Kindern Gottes. Deshalb ist es gut, einmal über dieses schwere Thema nachzudenken. Denken. Wir brauchen hier auch öfters unsere Bibel. Es mag hier einmal angebracht sein, dass wir ganz kurz hinweisen auf die besondere Stellung Israels. Ich möchte nicht so oben dahin plätschern, sondern ich möchte da einmal hineinleuchten. Die besondere Stellung Israels, Gott hat das auserwählte Volk zu seinem Volk gemacht im Alten Testament. Schlaget auf Römer 9. Wir wollen den Römerbrief aufgeschlagen lassen dann. Römer Kapitel 9, Vers wir. Da wird aufgezählt, was das Volk Israel hat. 9, Vers 4. Ja, weiter. Wunderbar, das ist das Alte Testament. Das Volk Israel, ihm gehört Kindschaft, Herrlichkeit, Bündnisse, Gesetzgebung, Gottesdienst, Verheißungen, Väter, aus welchen Christus herkommt. Gott über alles gelobt in Ewigkeit. Ein wunderbares Vorrecht Israel. Israel war wie geschaffen für das Heil Gottes und verschmähte es. Und das ist vielen bis zum heutigen Tag zur Anfechtung geworden. Hat denn Gott sein Volk verstoßen? Nein. Zurückgestellt, Römer 11, Vers 25. Römer 11, Vers 25 und 26. Merken wir, bis die Fülle aus den Heiden eingegangen ist. Nach dem Vorsatz des, der alles wirkt, so steht in unserem Text Epheser 1, im 11. Vers. Unsere Erbschaft ist also ganz herrlich fundiert. Ich möchte jetzt 3 Abschnitte daraus machen. Erstens, der Haupterbe ist Christus. Zweiter Abschnitt, Miterben Christi, das sind wir. Dritter Gedanke, was ist der Endzweck? Also einmal der erste Gedanke. Der Haupterbe ist Christus. Wir verstehen diese große Herrlichkeit nicht, ohne diese tiefe biblische Wahrheit. Der Haupterbe ist Christus. Ist es klar? Dazu müssen wir einmal die Psalmen aufschlagen, Psalm 2. Lasst euch nicht verdrießen, wenn wir jetzt nicht mehr schaffen. Psalm 2 im 8. Vers. Da lesen wir den 7. noch dazu. Wunderbar. Bitte von mir, heische von mir. So will ich dir die Heiden zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum. Christus ist der Haupterbe. Ich will dir die Völker zum Erbe geben. Psalm 82. Blättern wir weiter. Im 8. Vers. So, du bist Erbherr über alle Heiden. Er, Christus, der Haupterbe. Daniel 7, Vers 13 und 14. Prophet Daniel. Wir haben hier ein ganz großes Fundament für diese biblische Wahrheit. Daniel 7, Vers 13. So. Der gab ihm Gewalt, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker, Leute, Zungen dienen sollen. Seine Gewalt ist ewig, die nicht vergeht. Sein Königreich hat kein Erbe. Ende. Wunderbar. Christus, der Erbe des Alls. Haupterbe. Israel ist sein Erbe. Das lesen wir in dem Gleichnis Matthäus 21. Das hat Christus selber uns geschenkt. Matthäus 21, die Verse 37 und 38. Gleichnis von den bösen Weingärtnern, Vers 37. So, das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbgut an uns bringen. Christus, der Erbe Israels. Und die Gemeinde Jesu ist auch sein Erbe. Im hohepriesterlichen Gebet, da bittet der Herr Jesus zweimal, die du mir gegeben hast. Neutestamentlich. Die Gemeinde Jesu, Johannes 17, 6. und 11. Vers, für die, die notieren möchten. Die du mir gegeben. Christus ist als Erbe des Alls gesetzt. Er ist der Erstgeborene, dass er den Vorrang habe in allem. Welchen er gesetzt hat zum Erben des Alls. Da können wir zwei Bibelstellen noch schreiben. Hebräer 1, Vers 2. Kolosser 1, Vers 17. 17 und 18. Warum ist Jesus der Haupterbe? Weil er der erstgeborene, eingeborene, einziggeborene Sohn Gottes ist. Darum ist er der Erbe über alles. Kolosser 1, Vers 16 noch dazu. Damit komme ich jetzt zum zweiten Abschnitt. Also Christus, Haupterbe, der Erstgeborene. Und nun sollen wir miterben sein. Nun steht Vers 11. Ein neues Gnadengut vor uns, ein Reichtum unsagbar. Das Gnadengut, das wir in Christus besitzen. Vers 11 in unserem Epheserbrief, Kapitel 1. Durch welchen wir auch zum Erbteil gekommen sind. Was sollen wir denn da unterstreichen? Wir auch zum Erbteil. Miterben. Wenn Christus der Haupterbe ist, dann sind wir die Miterben. Deshalb war mir so wichtig, im ersten Teil festzustellen, was erbt denn Christus? Und was erben wir, wenn wir Miterben sind? Dieses unermessliche Erbe werden Sie einst mit Christus, dem Haupterben, antreten. Römer 8, Vers 17. Römer 8, Vers 17. So, sind wir Kinder, sind wir auch Erben, also Miterben. Unser Erbrecht liegt in der Kindschaft. Auf die Kindschaft folgt notwendig auch die Erbschaft. Man wird ein Kind und Erbe nur durch Wiedergeburt. Das Beispiel sehen wir an dem Wort über Johannes den Täufer. Entschuldige Sie, einen Frosch, jetzt gerade im Hals. Matthäus 11, Vers 11. Das sagt der Herr Jesus ein ganz merkwürdiges Wort. Matthäus 11, Vers 11. Was soll denn das heißen? Was soll das heißen? Ich sage euch, unter allen, die von Weibern geboren sind, ist nicht aufgekommen, der größer sei als Johannes der Täufer. Also, größer als Mose, größer als Jesaja, größer als Abraham, Johannes der Täufer größer. Aber, sagt der Herr Jesus, er ist größer als alle Propheten und Patriarchen des Alten Testaments. Weil er gewürdigt worden ist, das Heil, die Zeit des Heils zu verkündigen. Er hat den Heiland geschaut, er hat ihn getauft. Siehe, das ist Gottes Lamm. Also der größte aller bisher geborenen Menschen ist er. Aber, sagt der Herr Jesus, der Kleinste im Himmelreich ist größer als Johannes der Täufer. Der Kleinste in der Gemeinde Jesu, im Neuen Bund, ist größer. Das geringste Kind Gottes ist größer als Johannes der Täufer, als die Frommen des alten Bundes. Danke, Herr. Warum? Weil sie Kinder sind. Im neuen Bund sind wir Kinder. Wir schauen groß an Mose hinauf und an Aaron und Jesaja. Aber Mose war Knecht Gottes, Jesaja war Knecht Gottes, Abraham war Knecht Gottes. Aber der neue Bund macht zu Kindern und deshalb zu Erben. Abraham hatte einen treuen Knecht, Eliezer. Aber die Trauer übermannte den Abraham, weil er kein Kind hatte, keinen Erben. Ich setze einmal ein Beispiel. Ein siegreicher Herrscher kommt heim. Und da empfängt er seinen Kanzler. Und der Kanzler hält ihm einen Vortrag und berichtet ihm, was sich alles zugetragen hat. Da plötzlich fliegt die Tür auf und die Prinzen kommen hereingestürmt, baba, baba. Und sie klettern ihm auf die Knie und sie schlingen ihre Ärmchen um den Hals des Vaters und der Kanzler muss unterbrechen. Er ist wohl der zweite Mann in seinem Reich, aber Kinder sind ihm am nächsten. Merken wir den Unterschied? Ist Kindschaft. Verstehen wir Jesu Wort über Johannes den Täufer, der hohe Beruf der Gottes. Aber die Schrift sagt noch mehr. Als Kinder Gottes sind wir mehr als Engel. Engel sind starke Helden und sind Boten Gottes, sehen das Angesicht bei Tag und bei Nacht, aber keine Kinder. Wir wollen aufschlagen Hebräer 2, den Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 7. Wunderbar. Vers 6. Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst? Des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest. Du hast ihn eine kleine Zeit niedriger sein lassen, denn die Engel. Mit Preis und Ehre hast du ihn gekrönt, hast ihn gesetzt über die Werke deiner Hände. Was ist der Mensch? Größer als die Engel, Vers 16, in dem Kapitel. Vers 16. Denn er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Größer als die Engel. Freunde, ich schäme mich, dass ich so lang widerstrebt habe und das gar nicht recht geachtet habe. Gott wirbt um uns und will uns zu Gottes Kinder machen. Und ich? Setz ein Nein dagegen. Wenn eins unter uns ist, was ich nicht annehme, wenn eins unter uns ist, dass die Gotteskindschaft noch nicht sich angeeignet hat, dem möchte ich sagen, denk drüber nach, was du aufs Spiel. Wenn du nicht mal weißt, ob du Gottes Kind bist oder nicht. Wir setzen unser ganzes Erbe aufs Spiel. Das sind zwei junge Männer ausgewandert aus Deutschland nach Amerika, ins Ausland. Der eine wird Millionär. Der andere ist so arm, dass er mit Zeitungen seine Hütte bekleben muss, damit keine Kälte eindringt. Eines Tages klebt der arme Mann wieder Zeitungen in seine Hütte, um die Risse zuzumachen. Und da liest er in der Zeitung Suchanzeige. Er bleibt davor stehen. Nach einem Erben wird gesucht. So heißt es in dieser Suchanzeige. Der mit mir ausgereist ist am so und so vielten aus Deutschland. Da steht der arme Mann still und denkt.
den ausgereist hat, ja? Wenn mit einem ausgereist aus Deutschland, ja? Ah ja, an welchem Datum? Ja, da bin ich ausgereist. Ha, das bin ja ich. Ha, der Erbe bin ja ich. Da meldet er sich und er bekommt das Erbe. Freunde, ewiger Schade, wenn Menschen an dieser Botschaft vorbeigehen. Ein irdisches Kind erbt, was der irdische Vater hat, wenn er überhaupt etwas zu vererben hat. Ein Kind Gottes erbt, was Gott hat. Unser himmlisches Erbe ist unermesslich groß, weil Gott unaussprechlich reich ist. Mit Erbe. So wir anders mit Leiden, auf dass wir mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Wer nicht mitleidet, wird nicht mitverherrlicht. Wer nicht mitkämpft, wird nicht mitgekrönt. Warum sage ich das, betone ich das? Ich betone die ganze Herrlichkeit unserer Hoffnung. Aber in diesem Leben noch mitleiden. In diesem Leben noch mitkämpfen. Sonst werden wir nicht mitgekrönt. Ihr Erdenbürger, nehme das zur Kenntnis. Nun, in was besteht denn das Erbe? Wir dürfen hier naseweis sein. In was besteht denn das Erbe? Offenbarung 21. Lohnt sich, dass wir es aufschlagen? Nein? Es gehört noch zu zweiten. Können wir A sagen? Aha. Offenbarung 21. Vers 4. Und Vers 22. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Land. Und die Heiden, die da selig werden, wandeln in ihrem Licht. Und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Und so weiter. Erbe. Erbe von einer unaussprechlichen Herrlichkeit. B. Zu Hause sein beim Vater. Von Angesicht zu Angesicht. Ersten Johannes 3, Vers 2. Erst Johannes 3, Vers 2. So, zwei wunderbare Dinge. Wir werden ihm gleich sein und wir werden ihn sehen, wie er ist. Herrlichkeit unseres Erbes. Gezeichnet an der Stirne. Offenbarung 3, Vers 12. Ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes. Also geprägte Leute. Gebrandmarkt mit dem Namen des neuen Jerusalems. Offenbarung 3, Vers 12 ist diese wunderbare Zusage. So wird unser Erbe aussehen. Geprägte Leute. Paulus nennt diesen Zustand mit den Worten, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat bereitet denen, die ihn lieben. Nicht denen, die sündlos sind, sondern denen, die ihn lieben. Wenn man heute die Zukunftsromane überfliegt, die utopischen Romane, dann finden wir eine grausige Hoffnungslosigkeit. Nur Finsternis, nur Folter, nur Quälerei, nur Untergang. Hier bei der Gemeinde Jesu ein wunderbare lichte Zukunft, ein herrliches Erbe. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Wenn das nicht dastünde, wir wagten es nicht zu glauben. Erbe, mit Erben Christi. Wir werden ihm gleich sein durch die treue, geduldige Arbeit des Heiligen Geistes. Freunde, umgestaltet werden. Umgestaltet. Da arbeitet der Heilige Geist an uns, bei dieser Umgestaltung. Es war vorgestern. Da ist mir am Morgen in der Frühe aufgegangen. Mein negatives Denken. Ich musste zu meiner Frau sagen, das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hat mir heute gezeigt, wie negativ das ich denke. Immer negativ. Vielleicht ist bei euch anders. Mit unserem negativen Denken. Alles negativ. Ich denke über andere negativ, ich denke über meine Verhältnisse negativ, ich denke halt negativ. Aber bleibt da die Freude? Ich will euch deshalb das sagen, durch die Treue geduldige Arbeit des Heiligen Geistes werden wir umgestaltet. Plötzlich zeigt uns der Heilige Geist etwas, was wir noch gar nicht wahrgenommen haben. Geduldige Arbeit des Heiligen Geistes an uns. Herr, mein Gott, ich kann's nicht fassen, was das wird für Wonne sein. Seh, unser Erbe ist gesichert. Das steht 1. Petrus 1, Vers 4. Den 1. Petrusbrief aufschlagen. 1. Petrus 1, Vers 4. Nächste Finste nur. Hier lesen wir, wie unser Erbe ist, gesichert ist. Zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverweltlichen Erbe, das behalten wird im Himmel. Das Erbe ist unvergänglich, unbefleckt, unverweltlich, im Gegensatz zu irdischen Erbschaften, die oft gar nicht koscher sind, befleckt mit Unrecht und Geiz, entwertet durch Inflation, wir haben ja Inflation erlebt, ihr nicht, aber mir, die dieses Erbe ist gegen fremden Zugriff geschützt, bewahrt, unverlierbar unantastbar das behalten wird im Himmel. Unverlierbar. Vor fremdem Zugriff geschützt. Aber auch die Erben werden für das Erbe bewahrt. Deshalb habe ich gebeten, meine Frau soll der 5. Vers noch dazu lesen. Euch, dieses unverweltliche Erbe, euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit. Nicht nur das Erbe wird bewahrt, sondern auch der Erbe. Auch. Durch den Glauben. Hey, wann treten wir das Erbe an? Wann? Zweiter Korinther 5, Vers 1. Zweiter Korinther, Kapitel 5, im 1. Vers. Mm-hmm. Also, wann treten wir das Erbe an? Wann? So unser irdisches Haus, dieser Hütte zerbrochen wird. Wissen wir das? Der Paulus behauptet seinen Korinthern gegenüber, wir wissen aber. Wir wissen aber, so unser irdisches Haus dieser Hütte zerbrochen wird, dass wir einen Bau haben von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Und Vers 8 im gleichen Kapitel. Kapitel 5, Vers 8. So, und daheim zu sein, bei dem Herrn. Wann treten wir das Erbe an? An unserem Sterbetag. Wir wissen aber, so unser irdisches Haus zerbrochen wird, dass wir einen Bau haben. Ein Haus, nicht mit Händen. Drittens, der Schluss. Was ist die Bedingung oder der Endzweck? Wir sollen sein ein Lob seiner Herrlichkeit. Vers 12. In Epheser 1. Auf dass wir etwas seien zu Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christum hofften. Gott will also mit uns hoch hinaus. Er will sich selbst durch uns verherrlichen. Wie geschieht denn das? Wie wird Gott verherrlicht durch uns, dass wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit? Ich kann es auch schwäbisch sagen. Wie blamieren wir den Heiland? Wird er nicht blamiert durch uns. Er wird durch uns hochgelobt. Wie geschieht? Die Antwort bekommen wir in Offenbarung 21, Vers 7. Offenbarung 21. Das ist also das vorletzte Kapitel in der Bibel, finden wir alle gut. Also 20, Vers 7. So. Wer überwindet? Alles überwinden in allen Sinnschreiben. In Offenbarung 2 und 3 ist diese Bedingung festgehalten. Wird betont. Offenbarung 2, Vers 7, Vers 11, Vers 17. Vers 26, Offenbarung 3, Vers 5, Vers 12, Vers 21. Wer überwindet siebenmal? Wer überwindet? die Überwinder in Ephesus, die den Verlust der ersten Liebe überwunden haben, bekommen Holz des Lebens. Wo jeder seine Harfe bringt und sein besonderes Loblied singt, ist denn der Himmel eine Art Schlaraffenland? Nein. Da geht es nicht um ein süßliches, weichliches Singen und Ruhen, sondern da geht's um Arbeit. Um ganz ernste Arbeit. Es geht nicht um ein Eckle im Himmel, um ein hinteres Plätzle, wie mir mal jemand sagte, wenn ich bloß ein hinteres Plätzle kriege im Himmel, dann bin ich schon zufrieden. Der Frau musste sagen, das ist schon längst besetzt, das hintere Plätzle. Ist gar nicht mehr frei. Es geht nicht ums hintere Plätzle. Wer überwindet, dem will ich geben, auf meinem Thron zu sitzen, wie ich überwunden habe. Da geht es ums Regieren. Ihr Fromme, ihr wollt immer mit Palmen wedeln. Darum geht's nicht. Sondern es geht um ein wunderbares, vollkommenes Regieren. Also auf den Thron. Und Philadelphia bekommt die Krone des Lebens. Es geht auf den Thron zum Regieren, es geht unter eine Krone. Nicht so dasitzen, sondern mit ihm regieren, Offenbarung 20, Vers 4 und Vers 6. Wir werden mit ihm regieren. 20, Vers 4 und 6. Da werden die Erlösten mithelfen, wenn Schwerter zu Pflugscharen gemacht werden. Eine wunderbare Arbeit der Erlösten. Wenn Kriege ausgemerzt werden, wunderbare Arbeit. Wenn Satan im Abgrund verschlossen wird, ein ganz großer Triumph. Da wird der eine über 5 Städte und der andere über 10 Städte regieren. Andere werden zum Pfeiler werden im Tempel. Lebendige, tragende Pfeiler, denen man etwas zumuten kann. Ein Pfeiler, der nicht bei jeder Gelegenheit zusammenbricht. Oh, ich bin am Zusammenbrechen. Ich bin am Zusammenbrechen. Ah, das sind saubere Pfeiler, die da am Zusammenbrechen. Denen man nichts zumuten kann. Wieder andere werden die Welt richten. 1. Korinther 6, Vers 2, da schreibt Paulus, wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Der Herr Jesus hat gesagt, ihr werdet mit mir auf 12 Stühlen sitzen und richten die 12 Geschlechter Israels. Freunde, wollen wir mitregieren, müssen wir das gehorchen lernen. Wollen wir den Platz auf dem Thron ausfüllen, müssen wir uns hier erfüllen lassen mit allerlei Gottesfülle. Darf ich es nochmal sagen? Wollen wir den Platz auf dem Thron ausfüllen, müssen wir uns hier erfüllen lassen mit allerlei Gottesfülle. Wir sind oft so angefüllt und erfüllt von einem irdischen Brust. Da lassen wir uns mehr zu füllen. Nein, mit allerlei Gotteswille. Und dann ist es eine Schande, wenn wir uns mit Sorgen schleppen und vergessen, dass Jesus gesagt hat, nach solchem allem trachten die Heiden. Das ist traurig. Wenn Gotteskinder herabsinken auf den Standpunkt der Heiden, und wissen doch von Kindesbeinen an, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Das wissen wir doch von der Jugend an. Dann sorgen wir uns wie die Heiden. Gebet doch nicht Raum dem Sorgengeist. Der Vater ist größer als alle Sorgen. Kinder Gottes, Erben der Herrlichkeit. Beugt uns das nicht. Also mich beugt das. So verherrlicht man den Heiland nicht. So werden wir nichts zum Lobpreis der Gnade. Es handelt sich um mehr, dass wir uns als Königskinder benehmen. Was hat die Welt schon an uns zu sehen bekommen. Wir sollen sein ein Lob seiner Herrlichkeit. Durch unser Leben, durch unseren Lebenskampf soll der Herr verherrlicht werden, soll Gott gepriesen. Missionar Brinkert hat erzählt, dass ein Mohammedaner Christ wurde. Und da liefen ihm zwei Frauen davon. Und die dritte Frau, eine gehässige Mohammedanerin, die ging zu ihren Eltern zurück. Da ging der Christ, der mohammedanische Christ, und holte seine dritte Frau zurück. Der Missionar fragte ihn, unter welcher Bedingung ist sie mit dir zurückgegangen, deine Frau? Unter welcher Bedingung? Da sagt der Mohammedaner Christ, sie hat mir drei Bedingungen gestellt. Drei. Erstens, dass ich nie den Namen Jesu nennen darf vor ihr. Zweitens, nie in ihrer Gegenwart zu Jesus beten darf. Die dritte Bedingung, nie laut in der Bibel lesen darf. Wenn er die drei Bedingungen verspreche, dann gehe sie mit ihm. Der Missionar war entsetzt. Er sagt, damit hast du alles dran gegeben. Alles. Da sagt der Christmissionar, sie hat vergessen, mir zu verbieten, dass ich ihr Jesus vorlebe. Das hat sie vergessen. Und das will ich tun, denn ich möchte meine Frau für Jesus gewinnen. Ich möchte ihr Jesus vorleben. Und da hatte er eine schwere Zeit. Die Frau schimpfte. Die Frau reizte ihn zum Zorn. Er blieb freundlich. Er hat sie nicht geschlagen wie vorher. Und da geschieht das Wunder. Sie kommt in den Gottesdienst eines Tages und sagt, sie wolle ihr Leben Christus übergeben. Der Wandel ihres Mannes habe sie überführt von der Kraft Gottes. Ihr Mann habe eine ungeheure Kraft, Tragkraft Gottes. Wisst ihr, so wird unser Leben ein Lobpreis Gottes. Durch alle Himmel soll es tönen, nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Herrlichkeit um deiner Gnade und Wahrheit willen. Die Gotteserben zum unbegrenzten Reichtum berufen. Wir wollen beten. Herr, und danken möchte ich dir, dass du in dieser Stunde hast ein wenig einen Blick tun lassen in unsere lebendige Hoffnung. Wir danken dir für diese Zusage, dass wir Miterben deiner Herrlichkeit sein dürfen. Lass diese Tatsache jetzt schon in unserem Erdenleben ausstrahlen zu deines Namens Preis und Ehre. Dass wir etwas ausleben von dem, was du uns in Aussicht gestellt hast. Ein ewiges, herrliches, unverweltliches Erbe, das du behalten hast für uns. Wir preisen dich, wir loben deinen Namen. Herr Jesus, Amen.
Ich habe den Heiland gefunden. Er hat für ewig nun meine Seele verbunden. Bringe ihn fern mit Gottes Freude gestern, er lässt mich völlig gesunden.
Thank you.